ARD Sounds.
Ich würde sagen, das ist eine Koalition von Kriegstreibern. Es ist eine Gruppe von Ländern, die keinen Frieden wollen und den Krieg fortsetzen wollen. Und sie geben sich der tiefgreifenden Illusion hin, dass es möglich sei, unserem Land eine strategische Niederlage zuzufügen.
Was Kreml-Sprecher Peskow hier meint, ist die sogenannte Koalition der Willigen. Die trifft sich nämlich an diesem Nachmittag in Paris. Dort, wie auch am Morgen in Brüssel bei einer Konferenz der EU-Außenminister, geht es um die Unterstützung der Ukraine im Verteidigungskampf gegen Russland.
Außerdem sprechen wir über Probleme mit der Pressefreiheit in der Ukraine. Rebecca Barth schildert einen bemerkenswerten Fall.
Europa wehrt sich gegen russische Cyberattacken. Mehrere Länder bestellen Botschafter ein und erlassen Sanktionen.
Ist die Straße von Hormus jetzt gesperrt, wie der Iran sagt, oder frei, wie die USA verkünden? Unser Korrespondent Uwe Lüb hat die neuesten Informationen dazu.
Und er gibt auch eine Einschätzung dazu ab, wie die Chancen stehen, dass weiter verhandelt wird, trotz der andauernden gegenseitigen Angriffe.
Und in Deutschland warnen Sicherheitspolitiker vor Anschlägen, seit der Iran gestern eine Todesliste veröffentlicht hat. Hallo, ich bin Inken Henkel aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 13. Juli um 16 Uhr. Russlands Krieg gegen die Ukraine ist heute Thema in Paris und Brüssel, Inken.
Ja. Im Gespräch sind neue Sanktionen gegen Russland. Außenminister Wadefuhl hat sich vor der Sitzung geäußert. Was er gesagt hat, hören wir von Thomas Spickhofen aus Brüssel.
Jetzt sei Europa gefordert, nicht nur bei der Unterstützung für die Ukraine, sondern auch beim Druck auf Russland, erklärte Außenminister Wadefuhl vor Beginn der Sitzung. Er erwarte deshalb, dass sich die 27 EU-Mitgliedsländer noch in dieser Woche auf das 21. Sanktionspaket verständigen. Man brauche insbesondere den Ölpreisdeckel, das sei ein sehr wirkungsvolles Instrument, sagte Wadefuhl. Er zeigte sich zuversichtlich, dass es bei diesem Punkt heute eine Einigung geben könnte. Kaja Kallas, die Außenbeauftragte der EU, hofft, dass die Mitgliedstaaten eine Sanktionsliste von 250 weiteren russischen Personen und Institutionen freigeben. Das wäre die bislang umfangreichste Ergänzung der Liste, auf der sich nach Angaben der EU bereits mehr als 2700 Personen und Einrichtungen befinden.
Jetzt am Nachmittag gibt es noch ein hochrangiges Treffen. Die sogenannte Koalition der Willigen berät in Paris. Staats- und Regierungschefs aus 25 westlichen Unterstützerländern der Ukraine kommen zu Beratungen zusammen. Die Bundesregierung hat bestätigt, dass Kanzler Merz dabei ist. Unklar war, ob auch der ukrainische Präsident Zelensky kommt. Was sind denn die Themen?
Der französische Präsident Macron hat mitgeteilt, dass es darum geht, wie ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine abgesichert werden könnte. Außerdem soll erörtert werden, wie die Abwehr von russischen Raketen gestärkt werden kann. Und es geht um gemeinsame Militärmanöver.
Bei der Raketenabwehr geht es vermutlich wieder um das Patriot-System der Amerikaner.
Ja, die Ukraine bemüht sich nach Kräften darum, neue Munition für die Patriot-Flugabwehrsysteme von den Partnern zu bekommen. Die Patriots sind die wirksamste Abwehrwaffe gegen Russlands ballistische Raketen, aber es gibt nicht genug davon und die Produktion in den USA läuft langsam.
Aber hatte nicht US-Präsident Donald Trump der Ukraine beim NATO-Gipfel in Ankara eine Lizenz zum Bau von Munition für die Patriot in Aussicht gestellt?
Ja, stimmt. Der Haken ist nur, dass die Herstellung sehr zeitaufwendig ist. Aber Zelensky hat auf der Plattform X jetzt angekündigt, dass er den europäischen Verbündeten in Paris ein neues Programm zur Abwehr ballistischer Raketen vorstellen will.
Na und immerhin scheint ja die Unterstützung durch die westlichen Partner gesichert zu sein.
In der Ukraine selbst gibt es trotzdem die Befürchtung, dass sich das womöglich ändern könnte. Und der Grund ist, es gibt Anzeichen dafür, dass die Pressefreiheit missachtet wird. Unsere Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth, schildert einen Fall, der ukrainischen Journalisten Sorgen macht.
Ein Kiewer Gericht hatte in der vergangenen Woche die Veröffentlichung einer investigativen Recherche verboten. Das habe es nicht einmal unter dem früheren Präsidenten Janukowitsch gegeben, der bei vielen Menschen in der Ukraine als autoritär und russlandfreundlich gilt, sagt die Antikorruptionsaktivistin Daria Kalinyuk im ukrainischen Radio. Wir haben eine Vollstreckungsanordnung erhalten. Das bedeutet, dass uns jederzeit die Konten gesperrt, Geldstrafen auferlegt und ein Strafverfahren eingeleitet werden kann, sollten wir weitere Informationen über diese Wohnungen und Büros verbreiten. In der Recherche geht es um Machtmissbrauch und Korruption. Im Fokus der Bruder des Leiters des staatlichen Ermittlungsbüros, kurz DBR. Ihm sollen 143 Immobilien gehören. Etwa zeitgleich war bekannt geworden, dass eben jenes Ermittlungsbüro DBR gegen einen Gesellschafter des ukrainischen Mediums Babel ermittelt. Das wiederum hatte zuvor kritisch über Missstände in der ukrainischen Armee berichtet. Natalia Ligachowa, Direktorin von Detektor Media, spricht im ukrainischen Radio von Zensur. Es wird aktuell enormer Druck auf die Redaktion ausgeübt, die eine qualitativ hochwertige Recherche durchgeführt hat. Ich gehöre eigentlich zu denjenigen, die investigative Journalisten oft dafür kritisieren, dass sie nicht sauber genug arbeiten, dass Argumente und Beweise fehlen. Aber diese Recherche ist sehr gut. Das staatliche Ermittlungsbüro DBR gilt vielen in der Ukraine als ineffektiv und reformbedürftig. Kritiker vermuten daher politische Gründe hinter den Ermittlungen gegen den Gesellschafter des Mediums Babel. Das staatliche Ermittlungsbüro müsse reformiert werden, fordern viele in der Ukraine und auch die europäischen Partner. Eine Reform des DBR ist Voraussetzung für weitere Finanzhilfen aus der EU, erklärt Daria Kalinjuk. Wenn kein Gesetz mit den geforderten klaren Standards verabschiedet wird, werden wir bis zum Jahresende nicht nur hunderte Millionen Euro an Finanzmitteln verlieren, sondern auch unsere Beziehungen zur Europäischen Union erheblich verschlechtern und unsere Bestrebungen zur Integration in die EU gefährden. Journalistinnen und Journalisten stünden zu Kriegszeiten in der Ukraine allgemein unter Druck, meint Natalia Ligachowa von Detektor Media. Sie befänden sich in einem ständigen Spannungsfeld, würden teilweise Selbstzensur betreiben, um den Verteidigungskampf gegen Russland nicht zu gefährden. Gleichzeitig aber gibt sich die Journalistin zuversichtlich. Die Veröffentlichung durch die Investigativjournalisten wurde verboten, okay. Dann kann die Recherche eben von anderen Medien veröffentlicht werden. Ich bin dafür, aber das müssen die Kollegen selbst entscheiden. Ligachowa ist überzeugt. Die Unterstützung für kritische Berichterstattung ist auch unter Kriegsrecht in der Ukraine groß. Trotz des zermürbenden Verteidigungskampfes gegen Aggressor Russland seien investigative Recherchen über Korruption und Machtmissbrauch wichtig.
Und der zermürbende Verteidigungskampf geht immer weiter. Im Süden der Ukraine ist der Hafen Tschornomorsk durch russische Luftangriffe stark beschädigt worden. Der ukrainische Agrarkonzern Kernel hat mitgeteilt, dass der Betrieb eingestellt ist. Unter anderem sollen Lager und Umschlagsanlagen für Getreide und Sonnenblumenöl getroffen worden sein. Das russische Verteidigungsministerium hat dagegen erklärt, man habe in Tschornomorsk Infrastruktur des ukrainischen Militärs zerstört. Die Ukraine hat wiederum gemeldet, dass russische Schiffe im Asowschen Meer mit Drohnen angegriffen wurden. Man habe 15 Schiffe, darunter 7 Tanker, getroffen.
Und es gab auch Tote auf russischer Seite. 4 Menschen sind in der Nacht in der Region rund um Moskau getötet worden. Das russische Verteidigungsministerium hat außerdem am Morgen mitgeteilt, dass in der Nacht in verschiedenen Regionen insgesamt 342 ukrainische Drohnen abgeschossen worden seien.
Russland greift nicht nur in der Ukraine an. Wegen fortwährender Cyberattacken ergreifen jetzt mehrere europäische Länder nochmal verstärkt Gegenmaßnahmen. Wie Deutschland reagiert, dazu Georg Schwarte aus Berlin.
Das deutsche Außenministerium spricht von bösartigen Cyberaktivitäten aus Russland gegen Deutschland, EU-Mitgliedstaaten sowie internationale Partner. Die Konsequenz: am Vormittag wurde der russische Botschafter ins Berliner Außenministerium einbestellt. Keine gewöhnliche Maßnahme. Die Einbestellung gilt als massiver Protest gegen das jeweilige Land. Letztes Druckmittel wäre dann die Ausweisung des Botschafters. Noch heute werden von der EU auch deshalb weitere Sanktionen verhängt. So kommen 9 weitere Einzelpersonen und 4 Unternehmen auf die Sanktionsliste, darunter hochrangige Mitglieder des russischen Militärgeheimdienstes.
Auch Paris will den russischen Botschafter einbestellen, aus demselben Grund. Außenminister Barrot spricht von einer Cyberkampagne Russlands, die auf Sabotage und Spionage gegen 12 Länder abzielt.
Und was sind das für Cyberaktivitäten? Was kann ich mir denn da konkret vorstellen?
Ich kann dir ein Beispiel nennen. Der russische Geheimdienst FSB soll vor einer Weile einen Cyberangriff auf das polnische Stromnetz versucht haben. Dieser Angriff hätte dazu führen können, dass 500.000 Bürger mitten im Winter keinen Strom haben. Das sagt das Außenministerium von Großbritannien. Nach Angaben aus Brüssel haben russische Hacker in den vergangenen Jahren Ziele in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Österreich, Finnland, Rumänien, der Slowakei und Zypern angegriffen. Die Außenbeauftragte Kallas meinte, die russischen Geheimdienste arbeiten dabei eng mit kriminellen Gruppen und privaten Unternehmen zusammen.
Ja, dann sprechen wir jetzt noch über die Golfregion. Wie ist denn die aktuelle Lage in der Straße von Hormus? Gestern hieß es, der Iran hat die Meerenge gesperrt. Dann haben die USA verkündet, sie sei offen. Fahren da wieder Schiffe oder jetzt nicht?
Also gefahrlos können die Schiffe mit Sicherheit nicht da durchfahren, auch wenn die USA gestern die Meerenge für offen erklärt haben. Das US-Militär sichert immer wieder zu, dass es Handelsschiffe schützen will und das Geleit sichern will. Aber das gelingt nicht immer, wie sich auch vorgestern Abend wieder gezeigt hat. Da hatte die iranische Marine ein Schiff unter zyprischer Flagge beschossen und seitdem gehen die gegenseitigen Angriffe in der Region weiter.
Und wer kontrolliert nun derzeit diese Schifffahrtsroute?
Das hat unser Kollege Markus Schubert auf NDR Info heute Morgen unseren Korrespondenten Uwe Lüb gefragt. Und hier ist seine Antwort.
Aus Sicht der USA hat Iran definitiv nicht diese Kontrolle, sondern es handelt sich hier um ein Gewässer, das nach internationalem Seerecht einfach frei befahren sein sollte und muss, so wie das ja vor dem Krieg der Fall war. Iran behauptet aber immer wieder, die Kontrolle zu haben, beansprucht die Kontrolle und genau das macht die Lage dort ebenso schwierig. Und wenn die USA sagen, die Straße ist frei, dann ist das vielleicht theoretisch gesehen richtig. Praktisch aber tut sich da sehr wenig, weil eben die Sorge vor neuerlichem iranischen Beschuss auf Tanker, auf Handelsschiffe doch sehr groß ist. Und wenn wir mal schauen auf Internetseiten, die die internationale Schifffahrt abbilden, auch dort in der Straße von Hormus, da tut sich so gut wie nichts.
Das ist ja offenbar total verfahren. Stillstand nicht nur bei den Schiffen, sondern auch offenbar keine Bewegung, keine Fortschritte, die irgendwie auf einen Waffenstillstand hindeuten würden, oder?
Ja, genau. Tatsächlich sieht es im Moment so gar nicht nach nennenswerten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran aus. Die Fronten sind total verhärtet, wie es scheint. Und interessant, es gibt auch unter den Entscheidungsträgern in Teheran zwei Gruppen. Die einen sind für Verhandlungen, die anderen eher dagegen. Wir hören nochmal Uwe Lüb mit einer Einschätzung, wer sich da eher durchsetzen wird.
Die Frage ist halt, welches Lager gewinnt am Ende die Oberhand? Und das Pendel schlägt nach meinem Eindruck im Moment eher Richtung derer aus, die gegen Verhandlungen sind. Wir hatten da jetzt gestern Abend, auch das fand ich ganz interessant, Ali Kasrian, den kennt man nicht. Das ist ein Mitglied des Ausschusses für nationale Sicherheit des iranischen Parlaments. Und das ist nicht ganz unwichtig, dieses Gremium. Und der hat veröffentlicht sein Statement, dass man dem Verhandlungsteam, dem iranischen, doch danke, die hätten ihr Bestes gegeben, aber eben es gebe keine Ergebnisse. Und jetzt sei es Zeit für das Militär, damit durch den Krieg die nationalen Interessen durchgesetzt werden können. Das klingt also nicht nach friedlichen Absichten und das klingt nicht nach dem Wunsch nach Verhandlungen. Es scheint so, als hätten sich die Verhandlungsgegner im Moment eher durchgesetzt.
Das klingt fast schon siegesgewiss. Gleichzeitig hat der Iran heute Mittag neue Angriffe im Südwesten des Landes gemeldet. In der Industriestadt Abadan an der Grenze zum Irak wurden 2 Menschen getötet und 3 weitere verletzt. Das berichtet die Nachrichtenagentur ISNA. Die Behörden machen die USA für die Luftangriffe verantwortlich.
Dabei hatte das US-Militär doch seine neueste Angriffswelle am frühen Morgen für beendet erklärt.
Ja, stimmt, aber das lässt sich alles natürlich mal wieder nicht unabhängig überprüfen.
Gibt es eigentlich Reaktionen in Deutschland auf den Racheaufruf gestern, der in einer iranischen Zeitung veröffentlicht wurde? Das war doch eine Art Todesliste mit den Namen von westlichen Politikern.
Ja, heute haben Politiker von Union, SPD und Grünen vor Anschlägen in Deutschland gewarnt. Der CDU-Politiker Kiesewetter geht nach eigener Aussage davon aus, dass das iranische Regime seit geraumer Zeit gezielte Tötungen und Terroranschläge im Westen und auch in Deutschland plant und vorbereitet. Ähnlich hat sich der Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums des Bundestags, Henrich Mann, geäußert. Er hat gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass Irans Geheimdienste auch mit Angriffen in Europa tätig werden. Im Fokus der Sicherheitsbehörden stünden dabei sogenannte Wegwerfagenten, die für einzelne Aufträge eingesetzt würden.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz. Bei mir im Studio war Inken Henkel aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.